Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir, Veit Dengler, Nationalratsabgeordneter, NEOS-Sprecher für Außenpolitik, Lehre und AuslandsösterreicherInnen, Unternehmer, Manager, Mitgründer von NEOS und ein Mann, der in mehr Ländern gelebt und gearbeitet hat, als die meisten von uns auf ihrer Bucketlist haben. Veit, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du hast einen ziemlich einzigartigen Blick auf Österreich, weil du einerseits als Gründer und Manager die Wirtschaft aus der Praxis kennst, aber auch durch deine internationalen Erfahrungen weißt, wie Dinge anderswo besser laufen, auch schlechter natürlich. Veit, reden wir zum Beispiel über Sicherheit, ein Thema, das gerade für viele von uns wieder greifbarer wird oder geworden ist. Du hast bei den Verhandlungen zu Skysheet mitverhandelt. Vielleicht holen wir die Zuhörenden kurz ab, worum geht es bei Skysheet eigentlich und warum ist das unser neues Verteidigungssystem?
Naja, da müssen wir kurz ausholen. Also Sicherheit, wir mussten uns jetzt mit dem Thema eigentlich fast jahrzehntelang kaum beschäftigen. Mhm. Weil Europa so ein bisschen die Insel der Seligen war. Ja, es gab schon Kriege auf der Welt, nicht so wahnsinnig viele. Und es hat auch das Völkerrecht im Wesentlichen ganz gut gehalten. Also was bisher eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht stattgefunden hat, ist, dass ein Land einfach ein anderes Land angreift und sich Teile von dem Land oder das ganze Land einnaht sozusagen. Und das hat einmal der Irak probiert, 1990, 91. Und da ist die Weltgemeinschaft zusammengekommen. Da gab es eine Koalition von 70 Ländern, die dann mit militärischen Mitteln den Irak aus dem Kuwait wieder rausgedrängt haben. Mhm. Also da gab es ein ganz gutes Beispiel. Das ist jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg vorbei und das ist besonders problematisch, weil ein Sicherheitsratmitglied der UNO, nämlich Russland, das selber gemacht hat, diese Aggression. Das heißt, de facto ist die Völkerrechtsordnung jetzt schon so halb zusammengebrochen. Und wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass sich zumindest die großen, wichtigen Länder, die Atommächte, halten daran, dass man ein anderes Land nicht einfach überfallen kann, dann muss man sich wieder viel, viel aktiver um seine eigene Sicherheit kümmern. Jetzt haben wir in Österreich gesagt, wir sind neutral, es geht uns alles nichts an.
Die Neutralitätsfahne, die wir wehen, ja.
Genau, nur das Problem mit der Neutralität ist, das ist wie wenn ein Juwelier ein Schild in die Auslage stellt, ich bin neutral, hier wird nicht eingebrochen. Ja, das funktioniert so lange, bis ein Einbrecher sich überlegt, na, ich komme halt trotzdem. Ne? Und so ähnlich ist die Neutralität. Es gab auch vor dem Zweiten Weltkrieg einige neutrale Länder, die überfallen worden sind. Wir denken immer an die Schweiz, die nicht überfallen worden ist, aber Belgien, Niederlande, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, die waren alle neutral und sind alle vom Deutschen Reich überfallen worden im Zweiten Weltkrieg. Die Neutralität selber schützt gar nichts. Ja? Die Neutralität schützt nur, wenn Aggressoren aus irgendeinem Grund sagen, okay, die greifen halt nicht an. Ja. Aber darauf können wir uns nicht verlassen, allein aufgrund schon unserer geografischen Lage in der Mitte von Europa, wenn es einmal eine Auseinandersetzung gibt in Europa, hoffentlich nicht. Mhm. Aber wenn es eine gibt, dann ist Österreich sehr wahrscheinlich involviert. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, Sicherheit ist ein bisschen so wie Versicherung kaufen. Man beschäftigt sich nicht gern mit dem Tod oder man beschäftigt sich nicht gern damit, was passiert, wenn das Haus abbrennen kann. Mhm. Aber wenn man versichert ist, dann hat man zumindest ein gewisser, oder wenn es eine Feuerwehr gibt, ja, dann hat man zumindest einen gewissen Schutz.
Ja.
Und Österreich ist jetzt seit 30 Jahren in der Europäischen Union und sagt, na, wir sind neutral. Wir beteiligen uns nicht am Schutz, also wir machen bei der Feuerwehr nicht mit, wir versichern unser Haus nicht, aber bitte, wenn es bei uns brennt, dann kommt es alle löschen.
Ja, ja, klar.
Ja? Und das funktioniert halt auf die Dauer nicht. Ja? So, und das ist jetzt Skyshield. Skyshield ist eine gemeinsame Luftabwehr im Wesentlichen, eine Abwehr gegen Raketen, gegen Drohnen. Und wir sehen jetzt auch beim Ukraine-Krieg, aber auch anderswo auf der Welt, wie zum Beispiel jetzt in Jemen und so, mit Drohnen kann man sehr viel Schaden anrichten, sehr einfach und sehr billig auch noch. Ja? Und man kann ganze Schwärme von Drohnen weite Distanzen schicken, um etwas zu beschädigen oder auszuschalten. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das ist schwer, wenn wir das als Österreich allein machen, weil wir eben so gering, weil wir so klein sind. Ja? Also das dauert dann irgendwie Sekunden von eine Drohne fliegt über die österreichische Grenze, bis es schlagt irgendwo ein in der Raffinerie Schwechat oder in Graz oder in Zeltweg beim Fliegerhorst oder was immer. Ja? Oder bei einem Elektrizitätswerk oder so. Und deswegen muss man sich da gemeinsam schützen dagegen. Und Skyshield ist zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Anschaffung von solchen Raketen. Da mitzumachen ist einfach sinnvoll, weil da wird es billiger. Das ist so, wie wenn man gemeinsam was einkauft, dann wird es halt billiger.
Teilen wir durch alle.
Ja. Genau. Ja. Und das zweite ist aber auch der gemeinsame Betrieb. Und das wird noch schwieriger werden in Österreich, diese Diskussion, weil da gibt es dann die Neutralitätsabsolutisten, nenne ich die, nicht? Die sagen, nein, es ist unmöglich mit anderen Ländern gemeinsam zu verteidigen. Und das, glaube ich, wird halt auf die Dauer schwierig, eben weil wir so klein sind. Wir müssen über unsere Grenzen schauen, wo kommt eine Rakete, wo kommt eine Drohne her oder viele, mhm. ja, damit man sich rechtzeitig schützen kann. Und deswegen, glaube ich, wird das jetzt ein großes Thema sein. Aber es ist auch ein wichtiges Thema für Österreich, weil letztendlich die erste Aufgabe des Staates ist, die Bevölkerung zu schützen, mhm. Sicherheit herzustellen.
Mich interessiert deine persönliche Einschätzung. Du hast viel internationale Erfahrung, hast Staaten gesehen, die sich wirklich ernsthaft mit ihrer Sicherheit auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen. Warum ist Skyshield aus deiner Sicht für Österreich ein richtiger, vielleicht sogar auch ein überfälliger Schritt?
Ja, genau aus dem Grund, weil wir uns wehren können müssen. Ja, stell dir mal vor, die Houthis, ja, das sind, der Jemen ist ja kein reiches Land, ja, die Houthis sind relativ einfache Leute, die bedrohen mit ihren Drohnen den Schiffverkehr durch den Suezkanal. Ja, die können einen großen Teil des Handels, der nach Europa kommt, de facto fast blockieren. Mhm. Ja, und man kann sehr viel Schaden anrichten, jetzt mit relativ geringen Mitteln. Dagegen muss man sich wehren können. Wir können nicht sagen, na, wir sind neutral, uns wird schon nichts passieren. Wir brauchen da nichts tun. Und dann gibt es noch das Argument, das zum Beispiel die FPÖ gerne vorbringt, naja, wir müssen uns schützen, wir müssen das Bundesheer aufrüsten, aber wir müssen es alleine machen. Und das scheitert halt ein wenig daran, wie klein wir sind und was wir uns leisten können erstmal. Ja. Und zweitens auch, wir müssen über die Grenzen hinaus schauen und uns auch abschießen vielleicht, wenn Sachen kommen. Weil wenn sie einmal über der Grenze sind, dann sind sie schon sehr, sehr nah. Ja? Wir sind 40, 50 Kilometer von der östlichen Grenze von Ungarn oder von Slowakei entfernt. Das ist nicht viel.
Das ist voll wahr. Du sagst ganz klar, Neutralität ist kein Schutzschild. Jetzt mal ganz direkt gefragt, sind wir sicherheitspolitisch bis jetzt naiv oder wie erklärst du dir, dass wir mit unserer Neutralität erhoffen, in keine Kriege mehr involviert zu werden?
Naja, es gibt vielleicht Menschen, die naiv sind, es gibt auch viele Leute, die sehr praktisch sind. Wenn wir für die Verteidigung nichts zahlen müssen, weil die anderen uns eh schützen, dann ist es bequem für uns.
Das ist wohl wahr.
Ja, und das nennt man Trittbrettfahren. Ja, man fährt einfach mit, man kauft sich keinen Fahrschein. Das Problem ist nur, das funktioniert einigermaßen, wenn Schönwetter ist, weil dann ist das Thema nicht so wichtig. Aber jetzt müssen alle Länder aufrüsten. Die führen Diskussionen drüber. Also erstens mal die 2%, die NATO mal vorgegeben hat, Anteil von BIP, also vom Volkseinkommen, wenn man will, für die Sicherheit auszugeben. Das wird schon nicht reichen. Jetzt reden wir davon, dass man zwischen 3% und 5% ausgeben muss. Mhm. Ja, Österreich ist dann noch bei 1%, ja, auf dem Weg zu 2% über 7 Jahre. Das heißt, wir geben eh viel weniger aus als die anderen. Aber unsere Nachbarländer werden ganz klar sagen, also ihr müsst auch einen Beitrag leisten. Und das ist wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Also man kann nicht sagen, ich mache jetzt nicht mit, weil bei mir wird es eh nicht brennen. Mhm. Das funktioniert halt nicht gut. Ja. Mhm.
Sprechen wir noch über Österreichs Rolle in Europa. Mehr mitgestalten oder lieber unauffällig mitmachen? Ich ahne, was du sagst, aber bitte, ich will es von dir hören.
Jedes Land hat Interessen. Österreich hat auch Interessen. Also, wir haben ein Interesse daran, dass das Land sicher ist. Wir haben ein Interesse daran, dass das Land wohlhabend ist und so weiter.
Ja.
Und zunehmend viele Themen können wir als kleines Land nicht gut managen. Ein schönes Beispiel ist jetzt die Schweiz und die Zölle, die Trump verhängt hat. Mhm. Er hat gegen die Europäische Union 20% Zölle verhandelt. Die Schweiz, die sehr sich bemüht hat in Verhandlungen mit Amerika, die einen Freihandelsvertrag mit Amerika verhandeln wollte, ist mit 31% Zöllen geschlagen worden. Ja. Und das ist ein schönes Beispiel für mich, dass es hilft halt, wenn man im Verbund mit Größeren ist. Und wenn man im Verbund mit Größeren ist, dann ist es ein Geben und ein Nehmen. Man muss einzahlen und man kann sich dann dafür was kriegen auch. Ja? Ganz, und das stimmt bei jedem Gebiet. Das ist alles immer ein Tauschhandel. Ja? Ich mache das, dafür machst du das. Mhm. Und wenn wir als Land sagen, na, bei Schengen sind wir die Einzigen, die blockieren, bei der Sicherheit wollen wir nichts zahlen und bei anderen Themen wollen wir auch nicht mitmachen. Und übrigens, wir wollen euch erzählen, dass, was ihr alles machen dürft und nicht machen dürft, so wie die Atomkraft. Das finden wir böse, deswegen solltet ihr das auch alle böse finden. Das ist halt so wie in der Schule, derjenige, der vorne sitzt, mit dem erhobenen Zeigefinger versucht, seine Mitschüler zu erziehen. Das wird auf die Dauer wahrscheinlich nicht sehr beliebt sein. Und wenn man nicht beliebt ist und wenn man nicht konstruktiv mitarbeitet in einem Verbund wie der Europäischen Union, dann zahlt man auf viele Weise drauf. Ja, also wir haben ein Interesse daran, dass wir aktiv mitmachen, helfen, dabei sind, konstruktiv sind, weil das ist dann fürs Land insgesamt auch besser. Wir sind in einer permanenten Verhandlung in der Europäischen Union. Ja, und wenn wir uns einfach jetzt auf die Hintertaxen schlagen und na, da wollen wir nicht mitmachen und das macht es gefälligst selber und das kostet dann noch dazu viel Geld, wie bei der Sicherheit, dann werden halt die anderen sagen, na, mit dir möchten wir aber nicht spielen.
Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen in der großen, weiten Welt. Du hast ja nicht nur Österreich im Blick, sondern auch ein gutes Gespür für internationale Zusammenhänge und da tut sich ja gerade einiges. Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Du hast ihn schon angesprochen.
Hat man gemerkt, oder?
Hat man gemerkt. Du kennst die USA gut, hast auch dort gelebt. Was bedeutet denn seine Rückkehr aus deiner Sicht für Europa? Vielleicht auch für die ganze Weltordnung?
Ja, die Weltordnung, so wie wir sie kennen, ist ist tot, ja. Und das muss man jetzt einfach sagen. Wenn Kanada, und das wohl, sage ich mal, konstruktivste und freundlichste Land, das wir auf der Welt haben, sagt, die besondere Beziehung zu Amerika ist vorbei und die alte Welt ist vorbei und wir müssen jetzt schauen, wie wir uns neu rangieren, dann gilt das für Europa und für Österreich natürlich noch viel mehr. Trump hat 80 Jahre außenpolitischen Konsens in Amerika aufgekündigt. Es gab nämlich den Konsens, dass Amerika ein in der Geschichte wohl recht einmaliger, gutmütiger Hegemon ist. Und das meine ich damit. Hegemon ist jemand, der die Welt beherrscht oder einen großen Teil der Welt beherrschen, könnte sich da jetzt bereichern daran, hat aber beschlossen, wir wollen eine demokratische Ordnung in der Welt sicherstellen, weil es das insgesamt für uns besser ist als Land, als wenn wir uns kurzfristig jetzt irgendwie bereichern. Mhm. Sie haben auch die Lektion gelernt nach dem Ersten Weltkrieg, was passiert ist, wie man versucht hat, die Länder, die verloren hat, auszubluten, hat uns einen Marshallplan ermöglicht, nämlich den Ländern, die eigentlich den Krieg angefangen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Amerika hat 7% seines BIPs, das ist enorm viel Geld, in Europa und investiert in Deutschland und in Österreich, auch in anderen Ländern, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Ja. Natürlich sind da auch Eigeninteressen daran, weil es nützt der Wirtschaft insgesamt, wenn es mehr Ländern besser geht und wenn man mehr Handel treiben kann und so weiter. Aber das hätten sie nicht machen müssen und die meisten anderen Länder machen das nicht oder haben das historisch nicht gemacht. Aber diesen Konsens hat er jetzt aufgekündigt, der Trump, und sagt, nein, wir America first. Ja, also ich möchte kurzfristig Deals machen, ich möchte Geld verdienen sozusagen und macht dabei aber ganz, ganz viel Vertrauen kaputt. Dieses Gerede von Grönland-Invasion oder Kanada annektieren oder Panama-Kanal wieder erobern, das ist ja schon ziemlich abenteuerlich. Ja. Und ich glaube, es gibt vielleicht in seinem Kopf so ein 19. Jahrhundert-Denken, na, wir teilen uns die Welt auf, die Chinesen können den Teil in Asien haben, die Russen können irgendwie einen großen Teil von Europa haben, ist uns eh wurscht und wir haben dafür die Amerikas oder so irgendwie. Ja. Das ist möglich, dass er so denkt, das ist schwer zu wissen. Ja. Was er aber auf jeden Fall denkt, und das wissen wir, er findet Zölle super. Es gibt wenig Themen, wo sich Ökonomen wirklich einig sind, aber da, wo wirklich große Einigkeit herrscht, ist, dass Zölle machen alle ärmer. Mhm. Und Handelskriege machen alle ärmer. Aber er hat irgendwo gelernt, glaubt zu wissen, dass Zölle irgendwie gut sind. Kurzfristig kann das für manche Sektoren stimmen, aber es macht auch Amerika um einiges ärmer. Aber davon werden wir ihn jetzt nicht kurzfristig abbringen können. Und er ist ein Dealmaker, er möchte dann Deals machen wahrscheinlich. Ja. Aber das Problem ist, wenn man so einen Fleckerlteppich hat von einzelnen Handelsdeals, ist das nicht dasselbe, als wenn man insgesamt eine Freihandelsordnung hat, wie wir sie mit der WTO gehabt haben auf der Welt. Und das heißt, wir müssen uns jetzt warm anziehen. Die Probleme, die wir jetzt glauben zu haben, so mit Budgetdefizit und so in Österreich, das wird schwieriger werden, weil die Exporte werden runtergehen, es werden auch der Steuerertrag deswegen runtergehen, die wirtschaftliche Leistung wird runtergehen und das wird jetzt richtig problematisch in den nächsten Ländern. Ja. Ist es möglich, dass es zu einem Deal kommt, wo Amerika und die EU sich ausmachen, dass sie keine Zölle mehr einheben? Es ist nicht unmöglich. Mhm. Wie gesagt, er ist ein Dealmaker, aber er hat sich jetzt so tief eingegraben bei dem Thema, dass ich das jetzt kurzfristig nicht sehe. Also auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Jahre werden sehr schwierig. Danach werden wir sehen.
Hm. Vielleicht nur kurz zur Einladung, wir sind Anfang April. Also falls sich da gerade groß was ändert, dann ist das vielleicht schlecht gealtert. Aber genau. Nur, dass man weiß, wo wir gerade stecken.
Genau.
Ist denn Europa stark genug, um geopolitisch selbstbewusster aufzutreten? Oder bleiben wir an die USA angewiesen?
Europa ist fast ein Viertel der Weltwirtschaft. Also natürlich sind wir groß genug und wir haben aber nur einen Nachteil, nämlich dass wir sehr uneinheitlich sind. Ja, wir treten nicht aus Europa auf, sondern wir treten aus einem Fleckerlteppich von 27 Ländern auf. Nicht beim Handel. Beim Handel ist das gut, da verhandelt die Europäische Union für alle und deswegen kann auch keine einzelnen Zölle verhängen jetzt gegen einzelne Länder. Weil wir hätten, wenn man sich diese absurde Formel, mit der sie Zölle berechnet haben, wenn man die auf Österreich angewendet hätte, hätten wir wesentlich mehr Zölle, Strafzölle bekommen, irgendwie so über 30% wahrscheinlich. Mhm. Also im Handel ist Europa einigermaßen einheitlich, aber sonst vor allem im Thema Sicherheit sind wir es nicht. Und das muss sich wahrscheinlich ändern, weil die Gefahr ist, dass dann so ein Land nach dem anderen irgendwie ausschert, was man jetzt schon ein wenig sieht mit Ungarn und der Slowakei. Mhm. Die sagen, na, wir arrangieren uns mit den Russen, ist ja alles nicht so schlimm. Mhm. Haben aus ihrer Geschichte meines Erachtens wenig gelernt, ja, weil Ungarn hat 1956 einen Aufstand gemacht mit vielen Toten, wie sie versucht haben, sich von der Sowjetunion zu lösen. Mhm. Das ist schlecht in Erinnerung geblieben, offenbar. Zumindest bei dieser Regierung, Orban. Aber in der Sicherheitspolitik uneinheitlich aufzutreten ist gefährlich, weil dann können die anderen Divide and Rule machen, also versuchen uns gegenseitig auszuspielen in Europa. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig und das wird, glaube ich, auch ein Fokus unserer Außenpolitik sein, dass wir sehr viel mehr in Richtung einheitliches europäisches Auftreten gehen.
Haben wir denn überhaupt eine Strategie für den Umgang mit so einer unberechenbaren Weltmacht wie den USA?
Zu wenig. Also ich glaube, das Problem ist, wir haben ja einen sehr guten Deal gehabt. Die Amerikaner haben uns de facto einen Sicherheitsschirm über uns, über Europa ausgebreitet. Es gab eine Welthandelsordnung, die auch im Wesentlichen von Amerika und Europa getrieben wurde, wo wir dann China aufgenommen haben, Anfang der 2000er Jahre. Und da war es eigentlich schön für uns. Ja, es war sicher, es war wirtschaftlich für uns sehr vorteilhaft. Und wir konnten deswegen auch einen in der Geschichte einmaligen Sozialstaat ausbauen. Ja, es gibt kaum ein Land so viel Geld aus für Sozialleistungen wie Österreich. Das ist fast über 30% des Volkseinkommens. Mhm. Geht in Sozialleistungen. Das gab es geschichtlich noch nie. Mhm. Und das Problem ist, jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir halt mehr in die eigene Sicherheit investieren. Jetzt ist es wahrscheinlich, dass die Wirtschaft die nächsten Jahre zumindest sehr rumpelt. Wir sind jetzt schon im dritten Jahr der Rezession. Ja. Es ist gut möglich, dass es noch ein viertes Jahr der Rezession kommt. Und wenn, wir wissen auch aus der Geschichte, wenn die Mittelschicht ärmer wird, dann wachsen die politischen Extreme. Hm. Und das ist, glaube ich, die Gefahr. Und deswegen ist auch wirtschaftliche Reform und schauen, dass wir wirtschaftlich wieder stärker werden in Österreich und in Europa, so ganz, ganz wesentlich. Aber sonst kommen Kräfte an die Macht vielleicht, die wir nicht haben wollen.
Reden wir doch über was anderes. Von Washington nach Wien oder vom Weltgeschehen direkt rein in den Bereich, der dir ebenfalls sehr am Herzen liegt, die Lehre. Bildung ist ja bekanntlich das Fundament für alles, was danach kommt. Und trotzdem hat die Lehre in Österreich wirklich nicht den Stellenwert, den sie haben könnte oder sollte. Du setzt dich da sehr ein für das Thema. Warum ist das für dich auch so ein zentrales Thema?
Naja, gerade in Zeiten der künstlichen Intelligenz müssen wir ganz viel neu denken, was es wird mehr Jobs geben für Menschen. Also ich gehöre nicht zu den sagen, die künstliche Intelligenz wird uns jetzt alle Arbeit wegnehmen. Das war auch früher schon, immer wenn es eine neue Technologie gab, hat man gesagt, um Gottes Willen, die ganze Arbeit wird jetzt abgeschafft und wir haben alle nichts mehr zum Arbeiten. Das wird nicht passieren. Aber die Art der Arbeit, die es zu tun gibt, wird sehr anders sein als bisher. Mhm. Und wir haben den Hang in Österreich, alles zu akademisieren. Also jeder Beruf muss irgendwie mindestens ein Magister werden. Ja. Oder mindestens ein Bachelor werden oder ein Magister und vielleicht noch ein Doktorat dazu. Mhm. Und ich glaube, man braucht keinen Doktor der Kochkunst. Ja, ich glaube, man braucht eine gute Berufsausbildung. Das macht Österreich gar nicht so schlecht. Es geht ja auch praktisch eine Hälfte eines jeden Jahrgangs in die Lehre. Mhm. Aber das Problem ist, dass es bei uns einen Stellenwert hat. Es ist eher so, na, wenn du nicht gut genug bist fürs Gymnasium, dann gehst du halt in die Lehre. Mhm. Und ich glaube, das muss sich ändern bei uns. Und das, da braucht man auch nicht weit schauen. In der Schweiz, die hat ein wirklich hervorragendes Lehrsystem. Und von einem Jahrgang von Jugendlichen gehen nur ungefähr in Zürich zum Beispiel, das ist von Kanton zu Kanton etwas unterschiedlich, aber in Zürich zum Beispiel gehen nur ungefähr 17% eines Jahrgangs ins Gymnasium. 83% machen eine Lehre.
Wow, wollte ich schon fragen, was kann man von der Schweiz lernen?
Da ist es eben gesellschaftlich völlig akzeptiert, auch wenn du die Tochter vom Generaldirektor bist, dann machst du eine Banklehre oder eine Kochlehre oder irgendeine Lehre, Mechatronikerlehre und das System ist durchlässig, also es ist nachher möglich, eine Berufsmatura zu machen, auch zu studieren, wenn man will. Mhm. Aber man hat dann schon eine Berufsausbildung, man kann auch schon Geld verdienen. Ne? Und ich scherze immer mit meinen Kindern, vielleicht sollten sie nicht studieren, vielleicht sollten sie eine Installateurausbildung machen in der Schweiz, weil die Installateure sind reich in der Schweiz.
Ich glaube auf der ganzen Welt.
Es ist ein Mangelberuf und lustigerweise, aber wir, glaube ich, gesellschaftlich denken wir, und ich glaube, die Schweiz ist da viel pragmatischer, wenn man gut Geld verdienen kann, warum ist das kein guter Job? Ja? Mhm. Es wird auf die Dauer da auch Nachfrage geben, weil alles, was eine Maschine nicht so leicht machen kann, eine Maschine wird ganz viel Schreibtischarbeit, die wir jetzt machen, ersetzen können. Mhm. Eine Maschine wird nicht so gut Kinder unterrichten können. Die wird vielleicht helfen können, Kinder zu unterrichten, aber wir werden weiter Lehrer brauchen. Wir werden weiter Installateure brauchen. Wir werden weiter Mechatroniker brauchen und so weiter. Und deswegen bin ich sehr, sehr, ich finde, die Lehre ist erstens eine tolle Ausbildung. Man kann nachher immer noch studieren, wenn man will, aber man hat eine Berufsausbildung und ich finde, wir sollten das in Österreich mehr schätzen und mehr ausbauen. Mhm. Und da gehört mehreres dazu. Das eine ist, man muss auch sicherstellen, dass die Lehre vom ersten Tag an spannend ist für die Jugendlichen, dass das auch Spaß macht. Mhm. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein Dachdecker. Lehrling darf im ersten Lehrjahr nicht aufs Dach steigen.
Kompletter Schwachsinn.
Das ist so ein Schwachsinn, kommt aus irgendeinem Sicherheitsgedanken her, ja, aber wenn du 17 bist, kannst du auch vom Dach fliegen. Ja? Also es geht ja darum, dass man lernt, sicher sich auf dem Dach zu bewegen, damit man nicht runterfällt und sich verletzt. Aber das kann man doch im ersten Lehrjahr genauso wie im zweiten Lehrjahr lernen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir die Lehrberufe attraktiv machen, dass man dabei was lernt. Viele Unternehmen suchen Lehrende, kriegen zu wenige. Mhm. Und ich glaube, wir sollten auch unseren Kindern sagen, nein, es muss nicht immer die Matura sein und es muss nicht immer das Studium sein.
Mhm. Ja, es wirkt immer ein bisschen wie zweite Wahl, ist es aber
ist
de
facto
gar nicht. Wir brauchen die Fachkräfte. Apropos, Österreichs Wirtschaft braucht Fachkräfte. Die Lehre könnte eigentlich die Lösung dafür sein, oder?
Die ist die Lösung dafür, ja. Wir müssen sie nur mehr anwenden. Und wie gesagt, ich glaube, viele Leute verstehen, die Wirtschaft braucht mehr Facharbeiter. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt, wenn man zum Beispiel der Betrieb gut geht und den Betrieb erweitern könnte und man kriegt hier nicht die Leute, dann geht man halt in ein anderes Land, wo man die Leute kriegt.
Und vielleicht auch noch zu besseren Bedingungen für mich als Unternehmer.
Das kann auch sein, aber ich glaube, viele Unternehmer würden gerne in Österreich mehr machen, ausbauen, was sie machen, vielleicht noch einen zweiten Fabrik bauen und so weiter. Aber wenn du die Leute dafür nicht kriegst, geht's nicht. Mhm. Also der erste Filter, den man bei jeder Investition anwendet, wo geht's überhaupt? Ja? Mhm. Wo kriege ich die Leute, die ich brauche? Wo bleiben dann die Leute auch im Beruf, wo ich brauche? Und da, ich glaube, gibt es immer ein Missverständnis, wenn das heißt, die Wirtschaft braucht mehr Facharbeiter, ist, wir könnten alle wohlhabender werden, wenn es mehr Facharbeiter gäbe. Mhm. Das heißt, es ist im Interesse von uns allen, dass es mehr Facharbeiter gibt, dass es eine bessere Ausbildung gibt und wie gesagt auch mehr in die Lehre, in die Lehrstellen gehen.
Dann werde ich jetzt das Thema wechseln auf eine Sache, die dich auf jeden Fall dein Leben lang begleitet hat auch. Ich gebe dir meine Zahl, 624.800, das ist die Anzahl an Auslandsösterreicherinnen aus dem letzten Jahr. Die meisten davon leben in Deutschland, gefolgt von der Schweiz, Großbritannien, den USA. Hast du alles schon gesehen, bist viel herumgekommen. Was braucht es denn, damit Menschen, die aus dem Ausland sind, aber Österreicher sind, stärker eingebunden werden? Ihre Perspektive auf die Politik hat ja wohl auch ein Gewicht.
Naja, wie gesagt, die Auslandsösterreicher, wenn das ein Bundesland wäre, wäre das so groß wie Tirol, größer als Kärnten oder Burgenland oder Vorarlberg. Ja, also es sind viele. Und dann ist immer die Frage, viele von denen, manche natürlich sind ausgewandert in dem Sinn, viele von denen sind vielleicht nur 5 Jahre oder 10 Jahre im Ausland, vielleicht sogar 20 Jahre, aber wollen wieder nach Österreich zurückkommen. Und jetzt gibt es 2 Probleme. Das eine Problem ist, angenommen, was jetzt bei mir der Fall war, du bist jetzt mit jemandem verheiratet, der nicht Österreicher ist. Ja? Ich hatte meine erste Frau war Griechin, meine jetzige Frau ist Engländerin. Ja, dann hast du das Problem, wenn du gemeinsame Kinder hast, können nicht alle einen gleichen Pass haben. Weil wenn Österreich keine Doppelstaatsbürgerschaft zulässt, war es für meine griechische Frau nicht möglich, Österreicherin zu werden, ohne die griechische aufzugeben. Und umgekehrt, wenn ich die griechische angenommen hätte, dann hätte ich die österreichische aufgeben müssen. Also wir haben diesen Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft. Und der Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft ist, glaube ich, politisch ganz viel davon getrieben, dass es viele Türken und Türkinnen in Österreich gibt, die sich auch in der zweiten und dritten Generation oft der Türkei noch sehr verbunden fühlen.
Ja.
Und bei uns gibt es ja, glaube ich, so ein Unwohlsein damit, dass wenn in Wien ein Fußballspiel ist, Österreich-Türkei, wirkt das mehr wie ein Heimspiel für die Türkei als für Österreich. Und da fragt man sich, wo liegt jetzt die Loyalität? Und das ist ein Thema, das kann man nicht ignorieren, das kann man nicht vom Tisch wischen.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt praktische Methoden, um das leichter zu machen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass innerhalb der Europäischen Union kann man mehrere Staatsbürgerschaften haben. Das würde schon mal viele Probleme lösen, weil dann haben wir alle, die in Deutschland oder in Frankreich oder sonst so leben, haben dann kein Problem, die können 2 Staatsbürgerschaften haben. Und in diesem Land ist es oft ein Vorteil, Staatsbürger zu sein, wenn man dort lebt. Da geht es nicht nur um die Kinder und das Reisen. Da geht es auch so, dass es gewisse Berufe sind dann nur für Staatsbürger dieses Landes offen. Das heißt, es ist dann möglich, dass man als Österreicher 5 oder 10 Jahre in einem anderen Land arbeitet, zum Beispiel Frankreich, in einem Beruf, der eigentlich nur französischen Staatsbürgern offen ist und später aber auch wieder nach Österreich zurückkommen kann. Und diese Flexibilität, ich glaube, dass diese Großzügigkeit sollte ein Land schon haben und übrigens ist nicht ungewöhnlich. In fast allen Ländern ist eine Doppelstaatsbürgerschaft legal, nur Österreich glaubt, wir müssen da päpstlich als der Papst sein. Das muss nicht sein.
Du kennst das Leben als Auslandsösterreicher aus eigener Erfahrung. Was vermisst man da eigentlich am meisten? Also wenn wo auch immer du in der Welt warst, was war immer das, was du sagst, das vermisse ich aber schon sehr an Österreich.
Na, oft ist es so, dass man erst lernt zu schätzen etwas, was man hat, wenn man es von außen sieht, wenn man nicht mehr Teil davon ist. Ja? Und ich glaube, viele dieser Auslandsösterreicher sind emotional sehr österreichisch. Die sind sehr dem Land verbunden. Und dann vermisst man halt die Sacher dort. Ich musste regelmäßig, wie ich in Amerika gelebt habe, habe ich regelmäßig im Koffer gehabt, Sacher dort, Mannerschnitten, verschiedene Würste, verhackert.
Ja. Es ist immer Essen, oder?
Ganz viel hat mit Essen zu tun, aber auch Bücher zum Beispiel, die man halt nicht gekriegt hat in Amerika oder so. Vor Amazon war das ja noch schwieriger, aber selbst Amazon in Amerika, Amazon bestellen, ein deutsches Buch ist teuer und so weiter. Ja. Es gibt viele nostalgische Themen. Aber Auslandsösterreicher sind auch oft ganz tolle Botschafter für Österreich. Man muss sich nur anschauen, wie viele Österreicher im Ausland Generaldirektoren oder CEOs von großen und interessanten Firmen geworden sind. Ja, das reflektiert dann auf Österreich zurück. Aha, die kommen aus Österreich. Ich würde sagen, in Deutschland gibt es überdurchschnittlich viele Österreicher, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, als Vorstände von Unternehmen und so weiter. Das ist ja toll fürs Land, wenn man diese Visitenkarte hat auch oder diese Botschafterinnen hat im Ausland. Schaut, das kommt aus Österreich. So gut ist unser Schulsystem, so gut sind unsere Universitäten, dass diese Menschen da überall erfolgreich sein können. Mhm. Also ich glaube, wir sollten stolz sein auch auf unsere Auslandsösterreicher und wir sollten versuchen, ihnen das Leben einfacher zu machen.
Absolut. Wir kommen gleich zum Ende. Mich würde interessieren, viele, die ins Ausland gehen, kehren auch nicht zurück. Das ist auch ein Faktor, was schade ist. Die Erfahrung aus anderen Ländern und anderen Wirtschaftssektoren ist ein wahrer Goldschatz. Wie können wir denn das ändern?
Naja, das erste Problem war, nach dem Krieg gab es ja viele jüdische Mitbürger, die überlebt haben und die wir dann nicht mit offenen Armen zurückgeholt haben, sondern im Gegenteil, wir haben ihnen oft das Leben schwer gemacht, ihr Eigentum zurückzubekommen, schwer gemacht und so weiter. Das haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren repariert. Es ist jetzt für diese und auch für ihre Nachkömmlinge viel einfacher, Österreicherinnen und Österreicher zu werden. Also das ist einmal das Erste, dass man sie willkommen heißt, wenn sie mal da waren, wenn sie eigentlich hätten zurückkommen wollen. Mhm. Und wir so gesagt haben, nein, eigentlich wollen wir nicht, dass sie wiederkommt. Und das Zweite ist, sind wir uns ehrlich, die Lebenshaltungskosten und die Lebensbedingungen machen einen großen Unterschied. Ich gebe jetzt ein Beispiel. In Griechenland, wenn man in die Pension, also nach 65, das erste Mal nach Griechenland zieht, dann hat man 20 Jahre lang, also bis man 85 ist, zahlt man da nur 6% Einkommensteuer auf das gesamte Einkommen, das man kriegt, also Pensionen, die man von irgendwo anders bezieht und so weiter. Und das macht es natürlich attraktiv. Portugal hat sowas Ähnliches, Spanien hat das in abgeschwächter Form auch, Italien auch. Mhm. Lustigerweise die Südländer, weil viele, wenn sie älter wollen, haben gern mehr Sonne.
Ach so.
Ja? deswegen ziehen auch in Amerika viele ältere Leute nach Florida, weil sie die Sonne mögen. Dort gibt es keine Steuervorteile, indirekt auch, weil die Einkommensteuer dort niedriger ist. Man kann es Leuten durchaus sagen, es ist besser, wenn jemand im Land ist und weniger Steuer zahlt, aber dafür hier Steuer zahlt, als wenn er gar nicht Steuer zahlt hier und gar nicht hierher kommt. Und warum kann man nicht wie in anderen Ländern auch versuchen, Leute hereinzuholen? Frankreich hat ein anderes System. Wenn Franzosen zurückkehren nach Frankreich, zahlen sie die ersten 7 Jahre nur die halbe Einkommensteuer. Und damit haben sie versucht, viele Technologieentrepreneure, Unternehmer, Forscher aus anderen Ländern wieder zurückzuholen nach Frankreich. Kann man sich auch überlegen. Also ich glaube, es ist durchaus eine Idee, wenn Menschen im Ausland, wenn Österreicherinnen im Ausland erfolgreich sind, dass man es für sie attraktiver macht, dass sie wieder zurückkommen nach Österreich, weil das ganze Land davon was hat. Ja. Und es gut ist fürs Land, wenn solche Menschen wieder kommen. Und ich glaube, da könnte man uns durchaus einiges überlegen.
Und ein Faktor, der es vielen, die hier arbeiten wollen, schwer macht, Anerkennung von Abschlüssen, von Diplomen, ewiges Drama. Warum ist das immer noch so kompliziert und rennt das irgendwo besser?
Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, in wie vielen Ländern das geht. Ich kann dir nur eins sagen. Ich habe, glaube ich, ohne Übertreibung, ich habe in Deutschland, Schweiz, England, Frankreich, Amerika gearbeitet, in der Slowakei gearbeitet. Ich habe nie irgendein Zeugnis hergezeigt.
Irre.
Ja, das ist in Österreich so, du musst dein Diplom haben und du musst einen Titel haben, sonst kannst du den Job nicht machen. Und ich glaube, da übertreiben wir in Österreich wirklich. Anderes Beispiel, ich habe in der Schweiz jetzt, bevor ich gekommen bin, ein kleines Unternehmen gehabt mit ein paar Partnern für Unternehmensberatung. Das habe ich auch in einem früheren Leben mal gemacht. Da war ich 7 Jahre schon Unternehmensberater, hatte 2 Jahre meine Firma. Wie ich zurückgekommen bin, durfte ich nicht einfach eine Firma aufmachen für Unternehmensberatung. Da brauchst du nämlich eine Einzelberechtigung dafür, wo du nachweisen musst, dass du Unternehmer sein kannst. Da musst du dann irgendwelche Wisch haben von irgendwelchen früheren Jobs, die du gehabt hast, die bestätigen, dass du als Unternehmensberater gearbeitet hast. Wir machen uns das Leben so schwer und so bürokratisch. Also mein Ansatz wäre überhaupt, dass wir versuchen, weniger auf Titel zu schauen und weniger auf Diplome zu schauen und mehr darauf zu schauen, was Leute können. Und das schließt sich jetzt auch der Kreis zur Lehre. Wir akademisieren zu viele Berufe. Man braucht jetzt einen Bachelorabschluss, einen Masterabschluss für Berufe, wo du eigentlich diese Art der Ausbildung nicht brauchst. Und das hat übrigens noch ein zweites Problem, weil wenn du die Ausbildung viel, viel länger machst, dann hast du auch weniger Beitragsjahre für deine Pension. Ja, das heißt, wenn du dann mit 65 in Pension gehen willst, hast du viel weniger Beitragsjahre, als wenn du vielleicht 4 Jahre weniger Ausbildung und dafür 4 Jahre mehr Arbeitserfahrung hättest.
Absolut.
Ja. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen. Eine Anekdote zum Schluss. Ich habe mein Profil ausgefüllt für die Parlamentswebseite. Und dann hat meine Assistentin einen Anruf bekommen von der Parlamentsdirektion, ob ich denn keinen Universitätsabschluss habe. Und sie hat gesagt, nein, doch, er hat sogar 2, einen in Österreich und einen in Amerika. Wieso? Naja, weil er keinen Titel angegeben hat.
Wow.
Und da gibt es so viele andere Kollegen, Parlamentsabgeordnete, die haben ihren Magister, Doktor. Ja, und dann denkst du halt, ja, wir sind sehr auf Titel fixiert und das braucht man vielleicht ein bisschen weniger. Das beantwortet jetzt deine Frage nicht. Wir sollten, glaube ich, großzügig sein, Abschlüsse von anderen Ländern anzuerkennen. Und da kenne ich mich jetzt im Detail nicht aus. Ich war nur vor 30 Jahren auf der WU als Studentenvertreter in der Kommission, die diese Anerkennung der Abschlüsse dann beurteilen musste. Und da war ich auch immer schon für mehr Großzügigkeit, weil ich glaube, wir überschätzen manchmal, wie gut wir sind in Österreich und haben manchmal den Eindruck, dass Abschlüsse in anderen Ländern nicht so gut sind, obwohl sie in Wahrheit dann auch oft sehr gut sind oder so gut wie hier.
Lieber Veit, danke für deine Zeit.
Danke dir.